Gut, heute geht es in meiner Predigt im Grunde um eine Fortsetzung von vor zwei Wochen, die vier Feinde des Herzens. Heute möchte ich sehr viel auch um Schuld bekennen und Schuld vergeben sprechen. Vor zwei Wochen habe ich davon berichtet, dass es diese vier Feinde gibt. Der erste ist Schuld, also dass ich etwas verheimlichen, dass ich jemand schuldig bin, also ich schulde jemand etwas. Ich habe vom Zorn gesprochen, wo es darum geht, dass du mir etwas schuldest und dort müssen wir dann vergeben. Von dieser Gier und von diesem Neid. Für mich die zwei Fragen, die im Raum stehen für heute, ist, wie können wir Schuld loslassen und wie können wir Zorn loslassen? Schuld ist ganz einfach, indem wir unsere Vergehungen oder Vergehen bekennen, und Zorn bekommen wir los, indem wir anderen vergeben. Nun, wenn ihr das begreift, dann könnt ihr gerne nach Hause schon gehen. Aber das Problem ist, so einfach ist das meistens nicht. Zumindest in meinem Leben. Also ich weiß, viel ist hier oben, aber bis es da unten rutscht und umgesetzt wird, dauert es ein bisschen. Ich möchte uns helfen, ein bisschen auch das biblisch besser auch zu verstehen. Nämlich die Voraussetzung, damit Gottes Vergebung in meinem Leben Wirklichkeit wird. Wie wird Gottes Vergebung in meinem Leben gegründet sein, hineinkommen? Und das bedeutet, dass wir müssen selber Vergebung empfangen. Wenn wir Vergebung empfangen wollen, dann heißt das, dass wir auch denn Buße tun müssen. Also dieses Umkehr, dieses Buße. Was bedeutet eigentlich Buße an sich? Griechisch heißt es Metanoia. Metamorphosis, also eine Verwandlung. Und Noia bedeutet unser Verstand. Mein Denken soll sich ändern. Nun, wir haben Reue und wir haben diese Buße. Reue ist, wenn ich etwas tue und ich erwischt werde. Oh oh, jemand hat mich erwischt. Ja, ich fahre zu schnell im Auto und mache Bling, da habe ich Reue. Ja, also wenn ich zu schnell Auto fahre und es macht nicht Bling, kein schlechtes Gewissen, ja? Das ist Reue. Reue ist, wenn ich erwischt werde. Buße ist, wenn es nicht mal Bing macht und es tut mein Herzens weh. Ich habe erkannt, ich tue etwas, was verkehrt ist und tue es nicht mehr. Das ist Buße. Das ist Umkehr. Das ist eine Veränderung unserer Gedanken. Und das ist das, was Gott möchte. Er möchte nicht, dass wir erwischt werden und dass danach eine Gedankenänderung haben, sondern dass ein Geist leises uns spricht und wir da schon merken, hoppla, da darf sich was ändern. Da darf sich und soll sich was ändern, bevor es große Konsequenzen für mich oder auch um die Leute um mich herum. Lukas 7, Verse 29 und 30, da steht, alle, die Johannes zuhörten, selbst die von allen verachteten Zolleinnehmer, unterwarfen sich dem Urteil Gottes und ließen sich von Johannes taufen. Nur die Pharisäer und die Schriftgelehrten lehnten hochmütig Gottes Hilfe ab. Sie ließen sich nicht von Johannes taufen. Johannes hat gepredigt, kehrt um. Und wer ist umgekehrt? Viele, viele Menschen, die gewusst haben, mein Leben ist nicht in Ordnung mit Gott. Sondern die Leute, die wir sagen würden, unterste Schicht der Gesellschaft. Wir gehen an St. Pauli hin, nach Hamburg und sagen, oh guck mal, hier haben wir unsere Zuhälter, hier haben wir Drogenhändler, hier haben wir unser Abschaum. Die hören die Botschaft von Johannes und sagen, ja, es stimmt, mein Leben ist nicht in Ordnung, ich will eine Umkehr, ich will Buße tun, ich will mich taufen lassen. Und das ist gut, das ist schön, denn man merkt, man ist dann erlösungsbedürftig. Und die gleiche Botschaft haben die Pharisäer und die Schriftgelehrten gehört. Und die waren zu hochmutig, Gottes Hilfsangebot anzunehmen. Nee, das brauchen wir nicht. Wir sind nicht so wie die da drüben. Was hat Jesus über diese Schriftgelehrten gesagt? Außen fein, innen ein Grab voller Ekel. Scheinheilig waren sie. Und auch viele von uns heute, um ganz ehrlich zu sein, sind erlösungsbedürftig und vergebungsbedürftig? Haben wir gelernt, wirklich Gott unsere Schuld zu bringen, um Umkehr zu machen? Ich meine nicht diese billige Gnade, wo wir jeden Abend sagen können, Herr, vergib mir, ich habe gesündigt. Und man zählt das auf, was man auch die Woche davor aufgezählt hat. Das ist kein Umkehr. Das ist Reue. Vielleicht wurde ich irgendwo erwischt. Umkehr ist, Herr, ich habe gesündigt, hilf mir, es nicht wieder zu tun. Hilf mir, das nicht wieder zu tun. Wenn Gott uns auffordert, Buße zu tun, dann ist das keine Drohung, sondern eine Einladung, gerettet zu werden. Es ist eine Einladung von der Ich-Sucht hin zu Nächstenlieben. Es ist eine Einladung, zurückzukehren zu Gott, unserem Schöpfer. Sünde trennt. Wenn wir von Gott getrennt sind, auch wenn es nur eine Störung in der Leitung ist, fließt nicht diese Gnade, diese Vergebung, diese Liebe zu uns, wie es sein soll. Und da brauchen wir diese Vergebung Gottes. Dieses Blut, was uns reinwäscht. Es ist eine Einladung, wieder eine Beziehung in Ordnung zu bringen, anstelle nebeneinander herzulaufen. Stattdessen läuft man zusammen diesen Weg. Aber wir sind häufig stolz. Nee, ich will nicht dieses Blöße mir geben, etwas zu bekennen, etwas zu beichten, etwas jemandem erzählen zu müssen, was ich verkehrt gemacht habe. Viele von uns schämen uns sogar vor Gott, etwas zum Ausdruck zu bringen, was wir getan haben, was wir wussten. Das war nicht in Ordnung. Wir würden viel, viel lieber unser Stolz behalten und nebeneinander neben Gott herlaufen, als einem auf die Knie zu geben und sagen, Herr, vergib du mir, ich bin ein Sünder. Und ich bin es immer wieder gewesen. Vergib mir. Hilf mir, erlöse mich ganz neu von dieses, was mich runterziehen will. Ich will mit dir diesen Weg gehen. Ich will nicht mehr, dass mein eigenes Ego mein Leben bestimmt, sondern Herr, du sollst mein Leben bestimmen. Ich will zurückkommen in deine Gegenwart. Ein Mensch, der Buße tut, sagt zu Gott und zu sich selber, bis heute habe ich mein eigenes Leben gelebt, aber jetzt will ich mit Gott leben. Bis heute wusste ich nicht, wohin mit meiner Schuld. Heute kann ich meinen Ballast loswerden. Bis heute habe ich versucht, Anerkennung zu verdienen. Heute erkenne ich mich von Gott her aus anerkannt, gewollt und wertgeschätzt. Ich weiß, dass Gott mich liebt, nicht weil ich etwas tue oder nicht tue, sondern weil ich einfach nur sein Kind bin. Gott liebt dich, weil du sein Kind bist. Egal, was du tust. Bis jetzt habe ich versucht, mein Verhalten und Denken zu rechtfertigen. Jetzt will ich Gott Recht geben und auch um Vergebung bitten. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber ich bin sehr gut im Rechtfertigen. Ihr könnt meine Frau fragen. Also, sie sagt, ich bin nicht Weltmeister, aber ich bin schon Top 10 manchmal. Also, was ich alles rechtfertigen kann, ist Wahnsinn, sagt sie. Ja, sie sagt, manchmal gibt es einfach nur zu. Du hast Mist gebaut. Ja, aber. Und dann fange ich an, recht zu fertigen. Warum, weshalb, wieso und so weiter. Sie sagt, interessiert mich nicht. Und oft interessiert das Gott auch nicht. Wir versuchen den anderen irgendwie Schuld in die Schuhe zu schieben. Irgendwie diesen Last um uns wegzuwerfen. Anstatt zu sagen, ich habe Mist gebaut, Herr, vergib du mir. Ich kann nur Leben finden, wenn ich zu dem umkehre, der das Leben ist. Ich kann nur geliebt werden, wenn ich zu dem umkehre, der die Liebe ist. Willst du Leben haben? Willst du Liebe haben? Dann kehr um. Versuch nicht, dein eigenes Weg ständig zu gehen. Und das tun wir jeden Tag, ein bisschen oder ein bisschen mehr. Kehr um zum Vater. Bekenne das, was dich von ihm abgebracht hat, was dich von ihm getrennt hat. Und empfange neu seine Liebe und seine Wärme. Die Bibel betont dieses Wort, tut Buße, sehr oft. Was waren die ersten Begriffe oder die ersten Sätze von Johannes der Täufer? Matthäus 3, Vers 2. Tut Buße. Was waren die ersten Worte von Jesus, die wir haben? Tut Buße. Was waren die ersten Worte, die Petrus nach Pfingsten getan hat? hat gepredigt und da haben die Leute gesagt, was sollen wir tun? Und er sagte, tut Buße. Kehrt um zu Gott durch Jesus. Und was ist mit uns Christen, die schon lange dabei sind? Auch wir haben es nötig. Das ist nicht etwas, was wir tun, wenn wir uns das erste Mal zu Jesus bekehren. Das ist etwas, was wir jeden Tag neu tun dürfen. Vor Gott kommen und sagen, Herr, schon wieder habe ich missgebaut, vergib du mir. Danke, dass deine Liebe so groß ist, dass es deckt tausende von meinen Sünden zu. Aber ich habe gesündigt, vergib mir. Dieses Umkehr, Buße tun, ist an sich nicht das Ziel. Also manchmal, wenn man verschiedene Klostern anschaut, merkt man, dass es da eine falsche Richtung geht, dass man sich selbst peinigt, dass man sich selbst auspeitscht, dass man selbst sich dann irgendwie dann wehtut, um dieses Buße irgendwie deutlich zu machen. Das ist nicht unser Ziel. Wir gehen in die richtige Richtung, wenn wir unsere Sünden vor Gott bekennen, aber das Ziel ist es, Gemeinschaft mit Christus zu haben. In seiner Nähe zu sein und zu bleiben. Mit ihm diesen Weg zu gehen, zusammen. Also wir kennen das alle. Wir haben irgendeinen Streit mit irgendjemandem gehabt und dann trifft man sich wieder. Was macht man denn da? Man kann es überspielen und ganz höflich und ganz freundlich sein und tun, als ob nichts war, aber irgendwie ist die Stimmung nicht ganz so sauber. Man kann sich ein bisschen aus dem Weg gehen und versuchen, nicht mehr viel miteinander zu tun haben. Oder es gibt ein klärendes Gespräch, wo Vergebung ausgesprochen wird, wo Versöhnung stattfindet und dann geht man diesen Weg wieder gern zusammen. Bei Gott ist es genauso. Auch wir versuchen manchmal Dinge bei Gott zu überspielen. Ach, Gott hat es gar nicht gemerkt. Doch. Oder Gott hat es gemerkt und jetzt schäme ich mich und jetzt versuche ich einen Bogen um Gott zu machen. Auch diesen geht nicht. Bring es vor Gott, um wieder in seine Gemeinschaft zu sein und mit ihm dieses Leben zu genießen. Wenn ein Mensch nicht zu Gott umkehrt, der das Leben ist, dann hat er kein Leben. Darum ist Buße keine Drohung, sondern Gottes Einladung, zu ihm zurückzukehren, um seine Liebe und seine Vergebung und sein Leben zu empfangen. Matthäus 6, Vers 12. Vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden und befreie uns von den Bösen. Denn dir gehören Herrschaft, Macht und Ehre für alle Zeit. Amen. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergibt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergeben wollt, dann wird Gott auch euer Schuld nicht vergeben. Die Sätze direkt nach das Vaterunser. Direkt. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergeben wollt, dann wird Gott auch euer Schuld nicht vergeben. Also wenn ich als vergebender Mensch anderen nicht vergebe, werde ich selbst die Freiheit der Vergebung nie erfahren. Nun, das heißt nicht, dass ich zuerst allen anderen vergeben muss, bevor Gott mir vergeben kann. Wenn ein Mensch sich an Gott wendet um Vergebung, dann steht Gott zu seinem Wort und sagt, ja, du bist mein Kind, du bleibst mein Kind. Deine Position, deine Stelle als Kind ist nie in Frage gestellt worden. Aber deine Beziehung zu Gott durch diese Unversöhnlichkeit ist gestört. Und das ist ganz wichtig. Du bleibst dein Kind, aber Gottes Vergebung kann nicht hineinfließen in dein Leben, wie Gott das möchte. Epheser 4, Vers 32 sagt, vergibt einander, so wie Gott euch vergeben hat in Christus. Wir wurden vergeben, warum können wir den anderen nicht vergeben? Gott hat uns in Christus vergeben, damit er, wieder in einer Beziehung zu ihm leben können. Also das gilt für uns Menschen untereinander. Gott hat uns in Christus vergeben, damit er wieder uns helfen kann, Beziehung zu leben mit ihm. die Notwendigkeit der Vergebung. Warum ist es so notwendig zu vergeben? Vergebung ist notwendig für ein gesundes Leben. Die Bibel ist voll davon. Sogar die Psychologen, die Pädagogen, die Berater sagen, Vergebung ist wichtig. Vergebung ist eine Hygiene für unsere Seele, für unsere Psyche. Wir pflegen dadurch unser inneres Leben. Wenn wir Unvergebenheit mit uns herumschleppen, ist es wie ein Gift, der sich langsam ausbreitet und mehr zerstört. Willst du gesund, willst du frei leben, dann vergib demjenigen, der vor dir schuldig geworden ist. Nicht zu vergeben, das bedeutet eine Lüge und auch Satan in die Falle zu laufen. 2. Korinther 2, Vers 10 sagt, wenn ihr vergebt, dann vergebe ich auch. Wenn ich etwas zu vergeben hatte, dann habe ich es um euer Willen vor Christus längst getan. Denn wir kennen die Absichten Satans nur zu genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Der Satan möchte gerne, dass zwischen uns immer wieder was im Raum steht. In unserer Beziehung zueinander, dass wir Groll hegen und pflegen, dass da Unvergebenheit da ist, dass da Verbitterkeit da ist, dass dieses Zorn da ist. Du schuldest mir was. Oder dieses Geheimnis in unserem Leben. Ich schulde dir etwas und ich versuche dir aus dem Weg zu gehen. Epheser 4, Vers 26 sagt, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Schon wieder der Teufel versucht, Unfrieden zu stiften. Wenn wir unversöhnlich bleiben. Also die unglücklichsten und die bedauernswertesten Menschen sind nicht diejenigen, denen nicht vergeben ist. Das habe ich schon letztes Mal gesagt. Stell mal vor, Holger wäre total auf mich sauer. Ich hätte irgendetwas getan. Ja, und er würde richtig sich darüber aufregen. Und, habe ich was davon gemerkt? Vielleicht. Wie ich mich kenne, wahrscheinlich nicht. Ich gehe durch das Leben und alles ist in Ordnung. Aber Holger schaut mich an und gibt Pfeile. Ja, also ich merke das noch nicht mal aus. Aber dann ist Holger derjenige, der sich kaputt macht, weil er nicht bereit ist zu vergeben. Diejenigen, die nicht bereit sind zu vergeben, sind unglücklich, sind bedauernswert. Menschen, die nicht vergeben, sind gefangen in ihre eigene Unvergebenheit. Sie werden zunehmend negativ, zunehmend kritiksüchtig, zunehmend bitter. Wir haben dieses Sprichwort, ja? Sie tragen dem anderen etwas nach. Nicht ich trage es, sondern in diesem Fall würde Holger das tragen. Er trägt mir etwas nach. Und er wird sich selbst dadurch belasten. Da kommt denn da Mitleid, Selbstmitleid hinzu. Und man erwartet Mitleid vom anderen. Diese Spirale da unten entwickelt sich mehr und mehr. Vergeben. Also Vergebung ist nicht ein Befehl von Gott. Ist nicht dieses Zeigefinger von Gott, der hier oben sagt, vergib, sonst kommst du in die Hölle. So ist es nicht. Sondern dieses ist eigentlich ein Angebot Gottes und sagt, vergib und du wirst endlich frei. Ich möchte gerne diesen Ketten sprengen, die du selbst damit gefangen hältst. Lasse los, damit ich dich wieder frei erleben kann. Und das gilt genauso auch für Bekennen von Dingen, die uns belasten. Also die Beichte. Manche Sünden kann ich mit Gott ganz alleine gut ausmachen. Aber manchmal gibt es Dinge, wo ich wirklich vor jemandem das aussprechen soll und darf. Und es tut so gut, wenn diese Person sagt, im Namen Gottes ist dir vergeben. Du bist frei. Das Blut Jesus hat dich frei gemacht. Das ist schön. Und da brauchen wir einander manchmal, gerade eben für Dinge, die uns stärker auch denn da beschäftigen. Aber wie ist das? Wie ist die Praxis der Vergebung? Wie geschieht Vergebung? Lukas 17, die Verse 3 und 4 sagt, nehmt euch in Acht. Wenn dein Bruder Schuld auf sich geladen hat, dann sag ihm, was er falsch gemacht hat. Tut es ihm leid, dann vergib ihm. Und wenn er dir 7-mal am Tag Unrecht tut und dich immer wieder um Vergebung bittet, vergib ihm. Ich sehe hier eine Reihenfolge. Der erste Reihenfolge ist erstens, wenn dein Bruder gegen dich sündigt. Dankeschön. Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann dürfen wir diese Person zurückweisen. Also das heißt, ihm auch darauf aufmerksam machen. Und drittens, wenn er es bereut, dann vergib ihm. Dann tritt diese Vergebung in Kraft. Das ist ganz wichtig, diese Reihenfolge her. Also bevor Vergebung in Kraft tritt, also bevor Vergebung auf Versöhnung geschieht, muss der Übertreter Einsicht haben, es bereuen und dir auch Recht geben. Ja, das war doof von mir. Das ist ganz wichtig. Also wir sollen immer vergeben. Das steht ohne Frage hier. Die Frage ist, ob der andere dann auch sieht, dass da etwas war. Versöhnung geschieht erst, wenn der andere auch sagt, jo, ich habe hier missgebaut. Wir müssen immer der Vergebende sein. Wir müssen von unserer Seite auch aus vergeben, auch wenn der andere gar nicht das will. Aber Versöhnung braucht beide Seiten. Klassischer Befehl von Jesus, Matthäus 18. Wenn dein Bruder Schuld auf sich geladen hat, dann geh zu ihm und sag ihm, was er falsch gemacht hat. Wenn er auf dich hört, dann hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Will er davon nichts wissen, jetzt kommt Stufe 2, nimm ein oder zwei andere mit, denn durch die Aussage von 2 oder 3 Zeugen wird die Sache eindeutig bestätigt. Wenn dein Bruder auch dann nicht hören will, bring deinen Fall vor die Gemeinde. Nimmt er selbst das Urteil der Gemeinde nicht an, dann behandelt ihn wie einer, der von Gott nichts wissen will und ihn verachtet. Also, 4 Schritte, 4 Stufen der Konfliktbewältigung laut Jesus. Hier gibt uns Jesus klare Anweisungen. Zuerst das Gespräch unter 4 Augen. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Häufig wird es noch nicht mal gesucht. Häufig wird über 3. oder 4. da geredet und so weiter. Nee, also tut mir leid, du bist mir auf meine Füße getreten, das tat weh. Oh, wusste ich nicht, Entschuldigung, geklärt. Nee, habe ich gar nicht gemacht, du bist auf meine Füße getreten. Also da haben wir jetzt hier unseren Streit vorprogrammiert. Also reden miteinander. Auch öffentlich sagen, was denn da ist, was dich stört. Viele Menschen und ich inklusiv weiß häufig nicht, was ich getan habe, um euch zu ärgern. Er hat mich gar nicht begrüßt heute Morgen, er mag mich gar nicht. Jason hat dich gar nicht gesehen. Oder Jason hat dann gerade eben irgendwas anderes gemacht und tut mir leid. Es war nicht Absicht. Rede mit mir und sag, hey, das war nicht in Ordnung. Wenn ich weiß, dass ich missgebaut habe, dann bin ich echt gern bereit, mich zu entschuldigen. Ich habe Probleme, mich zu entschuldigen, wenn ich das nicht verstehe, was ich gemacht habe. Ja, aber sag es mir und sag es jemand anders. Das gilt nicht nur hier, das gilt auch in der Beziehung zu Ehefrau und Ehemann. Wie oft schlucken wir und dann irgendwann explodiert es. Warum können wir nicht einfach sagen, Mensch, das fand ich nicht gut? Warum können wir nicht diese Freiheit denn da haben? Vieles könnte und sollte sich dort auf dieser Ebene klären. Ich würde sagen mal, 98% sollte sich auf dieser Ebene klären können. Aber häufig gehen wir das nicht so an. Häufig drucken wir nicht aus, was uns verletzt hat. Häufig sagen wir nicht, was denn da war. Sondern versuchen uns unter den Teppich zu kehren. Und irgendwann stolpern wir und fragen wir uns, was ist da? Diese unaufgearbeiteten Dinge aus der Vergangenheit. Nun gehen wir weiter. Gehen wir zu den restlichen 2%. Vielleicht sind das sogar 3. Keine Ahnung. Da, egal wie lange wir miteinander zu zweit reden, geht gar nicht. Da brauchen wir eine 2., 3. dazu. Ein Vermittler, ein Mediator, jemand, der mit uns dieses Thema anspricht. Und da ist es gut, dass wir weise und reife Christen haben, mit denen wir gemeinsam Dinge ansprechen können. Und da müssen wir manchmal Leute haben, die uns zur Seite stehen, mit uns gemeinsam jemand vor einer Tatsache wirklich aufmerksam machen. Vielleicht hat jemand ein Problem mit Sexualität oder mit Geld oder ein anderer Bereich von Leben, wo Sünde da ist und man will das nicht hören. Aber da kommt jemand dazu und sagt, du, liebe Brüder, in aller Liebe, in aller Offenheit, ich glaube, wir müssen das Ding hier angehen zusammen. Nicht Zeigefinger und drohen und Gottes Verdammnis hier ausrufen. Darum geht es nicht. Es geht darum, diese Brüder in aller Liebe zu helfen. Oder Schwester. Und häufig, erst da wird jemand wach und sagt, oh, oh, das stimmt, da ist was. Und auch da bleibt ein Restteil über, wo der Leute einfach stolz sagt, nö, alles ist in Ordnung. Ich bin nicht bereit, irgendwie umzukehren. Ich gehe meinen Weg, was es kostet. Kopf durch den Wand und so weiter. Und wenn es dann immer noch so ist, dann kann man wirklich dann ein Gespräch geben mit der Gemeindeleitung, mit der Ältesten dieser Gemeinde und sagen, hey, wir müssen reden. Wir müssen reden. Da kommt eine geistliche Autorität hinzu. Ach, liebe Brüder, das ist eindeutig nicht in Ordnung. Liebe Schwester, das, was du tust, das widerspricht das, was die Bibel sagt, was Gottes Geist sagt, das, was gut ist für dich und für dein Leben. Nun musst du dich entscheiden. Und wenn da immer noch jemand so stur ist und nicht bereit ist, umzukehren, dann darf die Gemeinde überlegen, einen Gemeindeausschluss zu verfahren. Und das passiert sehr selten. Sehr selten. Nicht, dass es niemals passiert ist, aber sehr selten. Meine Erfahrung ist, dass viele Leute von sich aus sagen, nö, dann gehe ich diesen Konflikt aus dem Weg, dann gehe ich nicht mehr dahin. Aber dass die Gemeinde tatsächlich sagt, hier, stopp, du lebst in Sünde, wir haben versucht, wir haben ermahnt, wir haben dir Zeit gegeben, wir haben mit dir gebetet, wir haben alles von der Bibel her mit dir besprochen, wir haben für dich gebetet und du bist immer noch nicht bereit, einzusehen, dass dieser Weg für dich nicht in Ordnung ist. Um deine Seele zu retten, um dir die Ernsthaftigkeit der Situation aufzuzeigen, wollen wir diese letzte Konsequenz so nehmen, Gemeindeausschluss. Dann ziehen wir diese dicke, dicke Hammer aus und hauen einmal auf den Tisch drauf. Aber sehr selten. Viel öfter die Gespräche, vier Augen. Die Gespräche mit dem zweiten und dritten dazu. Und wenn es wirklich sein muss, ein Gespräch mit der Gemeindeleitung. Vier Gründe, warum wir nicht vergeben wollen. Viele von uns glauben, irrtümlicherweise, dass Vergebung sofort geschehen muss. Es muss nicht sofort geschehen. Es reift oft in uns. Wir brauchen auch eine Zeit, wo wir auch etwas verarbeiten können. 2006 hat meine Frau mich verlassen. Könnte ich sie sofort vergeben? Nö. Das hat ja ein, zwei Jahre gedauert, ein Prozess, wo ich wirklich bereit war, loszulassen und zu sagen, Gott, okay, bevor ich mich gefangen nehme die ganze Zeit mit dieser ganzen Schmerzen, mit dem ganzen Versagen, was damit zusammenhängt, erst da war ich bereit zu sagen, ich lasse los, ich vergebe. Und dadurch wurde ich frei. Nicht sofort, es war ein Prozess und dieser Prozess ist wichtig und notwendig. Vergebung ist nicht etwas, was sofort geschieht. Es ist nicht instant, sondern oft ein Werdegang, den wir mit Gottes Hilfe gehen. Manche von uns glauben, vergeben heißt vergessen. Nein, nirgendwo in meiner Bibel steht, vergeben heißt vergessen. Bei Gott ja, bei mir nicht. Gott vergisst unsere Schuld, aber nicht ich. Ich bin menschlich und ich werde darauf achten, dass du nicht wieder mir in die Knie schießt. Ich werde darauf achten, dass du nicht schon wieder mich als Fußmatte benutzt. Und das ist vom Gott auch gesehen gut. Es gibt Menschen, die einfach nie lernen. Und wir dürfen uns schützen davor, dass sie uns nicht und immer wieder neu verletzen. Wir glauben, wir müssen das ungeschehene Unrecht ignorieren. Ja, deine Schuld ist dir vergeben. Aber was ist mit dem Unrecht, was dazugehört? Paulus sagte, der geklaut hat, soll auch dann das wieder erstatten. Ganz richtig. Eine Wiedergutmachung darf und soll geschehen. Und wir blenden das irgendwie aus. Wir sagen, ja, Schuld vergeben. Nein. Wir leben mit diesen Konsequenzen. Und wenn wir missgebaut haben, dann dürfen wir dazu stehen und auch dafür sorgen, dass Wiedergutmachung geschieht. Und wir glauben, Vergebung ist immer wieder Herstellung der Beziehung. Wenn jemand dir wehgetan hat und richtig wehgetan hat, es kann sein, dass du diese Person vergeben kannst, dass du loslassen kannst. Aber es heißt lange noch nicht, dass diese Person wieder dein bester Freund werden muss. Es muss nicht eine Wiederherstellung der Beziehung sein. Dass ich mit Frieden zusammen sein kann, dass man sogar Abendmahl zusammen einnehmen kann, aber dass man gerne Freizeit verbringt, nee, das muss nicht sein. Lukas 6, Vers 35. Ihr aber sollt euer Feinden lieben und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt ihnen helfen, ohne einen Dank oder eine Gegenleistung zu erwarten. Dann werdet ihr reich belohnt werden. Ihr werdet Kinder des Höchsten Gottes sein. Denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen. Seid so barmherzig wie euer Vater im Himmel. Richtet nicht über anderen, dann werdet ihr auch nicht gerichtet werden. Verurteilt keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Wenn ihr bereit seid, anderen zu vergeben, dann wird auch euch vergeben werden. Entschuldigung. Sei der Erste, der um Vergebung bittet, auch wenn du glaubst, im Recht zu sein. Das gilt besonders für Ehepaare. Ich habe ein Seminar mal besucht und jemand sagte, ja, bei uns ist es so in der Ehe, dass wir versuchen, der Erste, der sagt, tut mir leid, Schatz, ich habe missgebaut, vergib mir. Und ich habe überlegt, nö, nicht unbedingt mein Ziel. Nicht sofort. Ich brauche ein bisschen Zeit zu verarbeiten, zu überlegen, bis Gott zu mir spricht und sagt, hey Jason, nicht in Ordnung, geh das Ding an. Matthäus 5, Vers 23 sagt, wenn dein Bruder etwas gegen dich hat, nicht du gegen ihn, wenn dein Bruder etwas gegen dich hat, bevor du betest, geh und versöhne dich. Also auch wenn wir merken, dass da irgendwas unstimmig ist, geh hin, bring das in Ordnung. Sei du der Erste, der diesen Schritt machst. Das ist geistliche Reife. Nicht zu warten, dass der kommt und sich entschuldigt, sondern geh auf die Menschen zu. Kolosser 3, Vers 13 sagt, ertragt einander und seid bereit, einander zu vergeben, selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein. Denn auch Christus hat euch vergeben. Diese Vers sage ich mir ungefähr einmal die Woche schon seit 3 Jahren. Langsam sickert das in mein Herzen. Selbst wenn du glaubst, Recht zu haben, geh hin. Seid bereit zu vergeben. Schuld bekennen, Schuld vergeben. Wie können wir Schuld loswerden, indem wir unser Vergehen bekennen? Wie können wir Zorn loswerden, indem wir anderen vergeben? Wie können wir gleich Abendmahl miteinander feiern, indem wir dieses Vergebung feiern und Vergebung aussprechen? Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, so oft habe ich versagt, so oft habe ich nicht deinen Standard erreicht, so oft habe ich meinen eigenen Dickkopf, meinen eigenen Wille durchgesetzt. Ich bitte, Herr, ich so oft um Verzeihung, bitte um Vergebung, Herr. Ich möchte bitten, Herr, dass die Beziehung zu dir, dass dieser Draht zu dir, Herr, einfach ungestört ist. Ich möchte wirklich in deiner Nähe sein und bleiben dürfen. Und danke, Herr, dass diese Wiederherstellung und diese Beziehung zu dir durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, immer wieder gelingt. Immer wieder darf ich neu in deine Gegenwart kommen und erleben, wie schön es bei dir ist. Jesus, ich möchte einfach bitten, dass wir auch als Gemeinde das neu erleben, dass du Versöhnung schenkst, dass du Vergebung ermöglichst und dass du Beziehungen reinigst. Dass wir nicht mehr hier von Schuld und Zorn sprechen dürfen, sondern, Herr, von Vergebung und Versöhnung. Dass es ganz normal wird, dass wenn jemand etwas macht, was nicht in Ordnung ist, dass wir es kurz ansprechen, darüber sprechen und Vergebung aussprechen. Danke, dass du das bei uns so machst und danke, dass wir miteinander das auch so handhaben dürfen. Danke, dass wir hier auf dieser Erde nicht vollkommen perfekt sein müssen, sondern dass wir Lernenden sind und bleiben und dass wir geduldig und barmherzig sind miteinander. Ich danke dir, Jesus, dass du so bist zu uns und dass wir so sein dürfen miteinander. Danke, Jesus. Amen.